Herzlich willkommen zur Episode 101, der Wahnsinn. Hier ist Angela Hamacek und ich habe wieder ein tolles Buch vorgeschlagen bekommen, nämlich Kindness Economy, das neue Wirtschaftswunder. Geschrieben hat es die Ona Horx-Strathern und mitgebracht hat mir dieses Buch die Andrea Yildiz. Hallo Andrea, grüß dich.
Hallo liebe Angela, toll, dass ich hier sein darf und ja, toll, dass wir über dieses besondere Buch sprechen.
Genau. Du, und das Schöne, wie wir uns kennengelernt haben, ist ja, dass ich in der Episode 94 mit der Sandra Breestrich über dein Buch gesprochen habe. Also du bist quasi ein bekanntes Gesicht in meinem Podcast und hast dieses, ich fand es so großartig, dieses Buch UX, Customer Experience leicht gemacht, geschrieben. Und nur wer die Episode noch nicht gehört hat, unbedingt jetzt hier ausschalten, erst noch die Episode hören und dann hier weitermachen. Nee, was uns dann zusammengebracht hat, und es zeigt auch, wie sehr du selber dein eigenes Buch lebst, dass du dich so herzerwärmend bei mir bedankt hast, dass ich dein Buch besprochen habe, und dann haben wir uns kennengelernt und gesagt, Mensch, wir zwei müssen auch unbedingt ein Buch zusammen besprechen, und du hast dieses hier vorgeschlagen. Warum hast du das Buch ausgewählt für dich? Was bedeutet dir die Kindness Economy und was ist da so deine ersten Gedanken?
Ja, ich habe das Buch zufällig entdeckt, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Una auch bei Gabal vor mir, ein halbes Jahr vor mir, das Buch rausgebracht hat. Und sie hatte dann zum Buchlaunch letztes Jahr im Herbst einige Veranstaltungen. Und als sie dann in Frankfurt war, bin ich natürlich hingegangen, weil ich dachte, oh, das gucke ich mir mal direkt an. Aus verschiedenen Gründen. Warum? Erstmal fand ich das Thema natürlich schon mal sehr reizvoll, ne? Und wollte aber auch wissen, wie macht man das dann, wenn man so Autorin ist? Weil das stand mir ja dann auch bevor im Januar und bei demselben Verlag. Und ja, das war halt toll. Und ich habe dann sozusagen, bin da voll reingestiegen, habe mir das Buch auch sofort bestellt. Und für mich war das so, dass ich zum ersten Mal mir nicht vorkam wie so ein Misfit in dieser Gesellschaft. Also für mich war das so eine Offenbarung und ich habe gedacht, okay, ich bin wirklich nicht die Einzige, die immer wieder sagt, ja, muss denn immer alles Wachstum sein zum Biegen und Brechen? Und es sind so Sachen, die mich schon als ganz, ganz junge Frau, ich habe immer in riesigen, großen Konzernen gearbeitet, habe früher, kann ich ja ruhig sagen, beim Daimler auch gelernt, sag ich mal, ne? Also Industriekauffrau, Studium, dann wieder zurück und habe da im Marketing gearbeitet, habe für Emirates gearbeitet. Also ich hatte immer diese riesigen Industriearbeitgeber und ich habe immer Sachen gesehen, wo ich dachte so, warum muss das so sein? Wieso muss das so laufen? Das ist doch total fies eigentlich, ne? Und also ich habe in dem Moment, wo ich das Buch auch gelesen habe, sofort gemerkt, oh mein Gott, also CX, also Customer Experience, das, was mein Thema ist, ist ja total kind. Kein Wunder, dass mich das so triggert, ja, im positivsten Sinne. Und da geht es wirklich auch, wie sie immer so schön sagt, von der Wertschöpfungskette zum Wertschätzungskreis. Und das ist, finde ich, eine tolle Erklärung. Also das hat ja so viele Facetten auch. Und das ist, ich fand, endlich mal hat es jemand so zusammengefasst, auf den Punkt gebracht und auch gesagt, nee, und du bist nicht unnormal, wenn du nicht immer nur an höher, schneller, weiter, Gewinnmaximierung und ja, der Kuchen ist halt nur begrenzt. Und das war immer so mein großes Thema, was ich gesagt habe, naja, aber 100% ist 100%. Wenn der Markt nicht größer ist, Entschuldigung, was muss ich da jetzt noch? Und da hat man mich immer angeguckt wie ein Auto.
Ja, ja.
Also diese Grundzufriedenheit auch als Unternehmer mal zu sagen, hey, ich habe ein gutes Unternehmerleben, ich muss nicht die Top 500 Forbes-Liste, ne? Das habe ich immer nie verstanden, diese Gier auch.
Ja, ja. Und wo die hinführt, das sehen wir ja gerade auch an Klima und Miteinander und all diesen Geschichten. Was für mich so spannend war, also jetzt auch mal so als Grunderkenntnis, so bei mir lag dieses Buch ja schon, seit es rausgekommen ist, in meinem digitalen Lesestapel. Das heißt, du hast mich angestupst, dass ich jetzt auch endlich mal lese. Danke dafür. Und im zweiten Untertitel steht ja auch der Grundgedanke, nämlich, dass man mal sein eigenes Handeln, sein wirtschaftliches Handeln, es geht um Wirtschaft an der Stelle, umdreht und nicht Profit First denkt und handelt, sondern sagst People, Planet, Profit. Und das führt sie in diesem Buch einfach, und das ist das, liebe ich natürlich, mit unglaublich vielen Beispielen aus. Und ich habe, glaube ich, selten bei einem Buch so viel nebenher noch zusätzlich recherchiert. Und deswegen, also normalerweise brauche ich eine gewisse Zeit für 50 Seiten. Ich habe es Doppelte diesmal gebraucht, weil ich immer noch mal im Link-Hopping mich verloren habe, um all das Tolle nachzuforschen, was sie da so bringt an Beispielen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Da. Ich habe unglaublich viel tolle Ideen kennengelernt dadurch über die Kindness Economy, was man alles machen kann und eben auch Firmen, die das praktizieren. Also dafür allein lohnt sich schon das Lesen, dass man da einfach mal so sich Inspirationen holt. Und dann wieder, das fand ich auch jetzt wieder der Sprung zu deinem Buch, in deinem Buch so gut, dass man dann eben immer für sich überlegt, und was heißt das dann für mich? Wie könnte ich jetzt dieses Thema Kindness umsetzen und praktizieren? Und eins muss man gleich dazu sagen, was meint Kindness? Vor allem, warum hat sie den Titel auf Englisch belassen? Ich glaube, Nettigkeitsökonomie hätte nicht so gut geklungen. Und im Vorwort wird es ja auch schon von Matthias Horx aufgegriffen, nämlich das Englische hat manchmal einfach tiefere, hintergründigere, mehrschichtigere Bedeutungen als manche Worte im Deutschen. Und Kindness ist einfach Respekt, Zugeneigtheit, Vertrauen, Freundlichkeit. Also das hat ganz viele Facetten und die kommen dann auch im Buch in den einzelnen Kapiteln vor.
Ja, genau. Also die Beispiele fand ich auch prima. Ich habe genau wie du sehr viel direkt immer gegoogelt. Moment, noch nie davon gehört. Okay, direkt mal, ne, ins Internet und habe tatsächlich auch Unternehmen gefunden und auch Organisationen, wo ich dann direkt gedacht habe, Mensch, also das passt jetzt zum Beispiel jetzt wieder für meine Kundin X und für meine Kundin Y. Ich weiß, dass ich gerade gestern noch mal zwei WhatsApp-Nachrichten rausgeschickt habe an zwei Kundinnen gesagt habe, guckt euch das mal bitte an, da passt ihr voll gut rein. Ne? Also das ist halt, sowas freut man sich dann halt auch noch immer umso mehr, wenn man da selber so viel eigenen Nutzen direkt umsetzen kann. Ich habe während des Lesens, genau wie du, auch sehr oft so diesen Impuls bekommen, okay, jetzt, das ist super. Ich muss dann ehrlich zugeben, ich bin dann wahrscheinlich nicht kreativ genug in dem Moment, aber ich habe auch oft gedacht, na, das ist toll, wie das die großen Unternehmen dann teilweise machen, auch die schon zertifiziert sind oder so. Aber wie kann ich jetzt im Kleinen, in meinem Alltag, wie könnte ich jetzt auch schon so die ersten Steps Richtung Kindness umsetzen? Ja, das wäre halt super gewesen, wenn das wäre das i-Tüpfelchen gewesen, wenn da jetzt noch mal so ein bisschen was, ich sag mal, für auch uns Privatpersonen schon, ne? Wo kann man als selber noch anfangen? Das wäre jetzt noch mal super gewesen, vielleicht so ein bisschen mehr runtergebrochene Impulse noch mal. Das hätte mir jetzt persönlich geholfen, aber das kann auch nur meine eigene Einstellung sein, weil viele brauchen es einfach nur lesen und wissen dann schon direkt, ja, genau. Also mir ist direkt, was man jetzt so Richtung Praxis auch sehen kann, mir ist so sofort in den Sinn gekommen, nebenan.de. Das ist ja auch eine Plattform, die sich um Community, um ja im besten Sinne Kindness in der eigenen Nachbarschaft auch bemüht. Und da muss ich auch direkt dran denken. Es kommt im Buch jetzt nicht vor, aber ich finde, das passt sehr, sehr gut da rein. Ganz oft habe ich aber auch gedacht, wie soll ich sagen? Beim Lesen wurde ich manchmal so ein bisschen auch sauer auf die großen Unternehmen und dachte, Mensch, ihr müsst doch mehr Vorreiter sein für uns Konsumenten. Ja, das war auch so was, wo ich dachte, ja, natürlich, jeder hat sein eigenes Gewissen und jeder ist ja auch intelligent genug. Jeder Konsument sollte sich informieren oder so. Aber wir sind halt auch faul. Und wenn wir durch den Supermarkt gehen, gucken wir eben nicht, ja, ist das jetzt besonders kind oder wie auch immer hergestellt oder ich glaube, man muss der Mehrzahl der Menschen doch wirklich noch ein bisschen Hilfestellung liefern. Und ich finde Unternehmen super, die da vorausgehen und sagen, Wisst ihr was, das schreiben wir uns jetzt so ein bisschen auf die Fahne. Und ja, da muss ich sagen, da hätte ich mir schon mehr gewünscht.
Und so, ich sehe es auch so, natürlich, es werden wieder sehr viele Beispiele von Konzernen und Co. gebracht. Was mich einfach nochmal aber zum Nachdenken anregt, und ich denke schon, da bietet das Buch eine wertvolle Hilfestellung, wenn du mal guckst, in Deutschland, es gibt ja immerhin 3 Millionen Kleinunternehmen. KMU, die kleinste Kategorie, sind 3 Millionen. Und auch wenn wir es jetzt nicht schaffen, irgendeinen Konzern wie Unilever dazu zu bewegen, sich B Corp zertifizieren zu lassen und auch danach zu handeln, das ist ja immer die zweite Geschichte, dann ist für mich, lautet für mich der Appell, und dazu kann man das Buch dann ja einfach mal zum Überlegen, zum Denken und zum Reflektieren nehmen, wenn all diese 3 Millionen Unternehmen mal hergehen würden und sagen, hey, wir sind die Kindness Economy, pfeifen wir doch drauf, ob die Großen das machen oder nicht, obwohl sie natürlich eine ganz andere Wirkkraft haben, gebe ich dir recht. Aber zumindest können wir jetzt hier immer nur von unserer Perspektive aus draufschauen. Und was ich aber vom Buch her nochmal gut finde, einfach von dieses sich den Grundgedanken klar machen. Sie sagt ja, es geht nicht darum, irgendwas aufzuhören oder irgendwas nicht mehr zu wollen. Also dieses, wir dürfen das nicht mehr, also diese Verbots- und Weglass-Kultur, sondern sie sagt, es einfach was. Wenn wir es besser wollen oder überlegter, verantwortungsbewusster konsumieren, dann ist ja schon viel geholfen. Und dieser Spruch, den sie macht, der gilt ja im Wirtschaften immer, ist, es geht Effektivität vor Effizienz.
Ja.
Und wenn man das einfach sich zu Herzen nimmt, ist all das, was ich tue, das Richtige, was ich tue, also es ist effektiv statt es ist die billigste, die schnellste, die profitabelste Möglichkeit. Wenn ich den Switch schaffe, dann habe ich schon den wichtigsten Schritt, finde ich, zu einem Kindness-Unternehmen geschafft.
Absolut. Das ist auch so ein Punkt, ne? Mache ich etwas richtig oder mache ich das Richtige? Das ist ja genau das. Und beim Lesen kam mir auch immer wieder so ein bisschen der Gedanke, Mensch, hört sich jetzt so ein bisschen doof an, früher war alles besser, aber nee, zu Zeiten unserer Großmütter waren wir automatisch kinder und nachhaltiger, weil die Ressourcen so knapp waren. Ja, also Geld, Nahrung, Technologie, alles war knapp. Und man hat auch darum, man hat halt Sachen, die irgendwie abgetragen waren, nochmal, weiß ich nicht, anders weiter, ne? Weil man hatte nicht mehr nochmal einen Stoff für ein kleines Kleid. Wird aus einem großen Kleid wurde ein kleines Genderkleidchen gemacht. Oder auch, was ich auch so in die Richtung finde, dieses überall hört man, oh, es gibt zu wenig Holz, wir haben kein Holz mehr und Knappheit. Und wenn man mal auf Facebook Marketplace guckt oder so, da werden riesige Eiche, Wohnschränke umsonst bitte nur abholen, dann sind wir schon happy. Keiner will mehr Geld davon. Und da feiere ich wirklich diese Start-ups, die sagen, ja, genial, das ist das wunderbarste Holz, das ist das tollste Eicheholz und da machen wir jetzt noch mal was draus. Also das ist halt das, wo ich so oft dran denken musste während des Lesens. Ja, also das, wie man so schön sagte, immer Not macht erfinderisch. Und allein das ist tausendmal keiner. Und auch dieser Umgang miteinander, nochmal zu denken an die früheren Zeiten. Wenn man heute und früher diese Tante-Emma-Läden und so, das ist natürlich dieser Austausch, ne? Das erklärt halt auch, das ist übrigens auch ein Beispiel, was ich in einem Artikel neulich geschrieben habe. Diese Plauderkassen, ja, die es ja in einigen Supermärkten in der Schweiz und in Holland, in den Niederlanden gibt. Also ist einfach der Bedarf da, dass man sich austauscht. Und wenn da Unternehmen drauf reagieren, indem sie nämlich genau neben dieser Kasse, wo man schnell mal scannt, weil man keine Zeit hat und ich, ne, will jetzt auch nicht anstehen, ich habe hier nur 5 Sachen und zack, 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 Karte drüber und bin schon durch. Aber dann halt auch zu respektieren und wertzuschätzen, da sind aber auch vielleicht einsamere Menschen, die haben das Bedürfnis, mal ganz in Ruhe vielleicht mit der Kassiererin eine Minute langen Plausch zu halten, während sie die Ware darüber zieht. Und ja, also wie gesagt, dass das ja auch im Endeffekt dieses Feiern von vielleicht leicht altmodisch wirkenden, ja, sag ich mal, aber doch so werthaltigen Momenten und Werten, dass das kind ist, also von A bis Z und dass das auch so teilweise, das ist ja dieser Gegentrend, den sie da auch beschreibt, ja. Es gibt diesen Trend der Unkind Economy, wo sie da auch als Paradebeispiel Elon Musk und Konsorten nennt. Und da muss es einfach ein Gegengewicht geben. Und viele Menschen fühlen sich da angesprochen zu sagen, wie du sagst, ob jetzt die ganz kleinen Unternehmen, ja, aber im Endeffekt sind wir ja alle Menschen, ob wir jetzt in einem großen Unternehmen oder einem kleinen Unternehmen arbeiten. Und wenn wir Menschen uns durch diese Denke und dieses Konstrukt angesprochen fühlen und sagen, ja klar, es muss auch irgendwie anders gehen, dann ja, kleinste Schritte werden irgendwann auch zum Ende führen, ja. Das ist schon
Genau.
toll.
Und da hat sie ja ein wunderschönes Kapitel. Und wobei, da habe ich nicht verstanden, warum. Das hat sie so ein bisschen, das findet sie gar nicht so gut, weil es könnte ablenken. Es gibt eine Initiative, die heißt Random Acts of Kindness. Gibt es eine Webseite, die habe ich natürlich dann recherchiert. Ich finde die so zauberhaft. Da ist das. Jetzt gerade aktuell das Summer Self-Care Bingo 2024 drauf, wo du einfach für jeden Tag eine Anregung bekommst, was kann ich heute Nettes tun? Und allein, und da, also ich finde diese Seite sehr besuchenswert, weil es gibt auch Kindness-Tipps für Unternehmen, also im Unternehmen, macht euch mal Komplimente, denkt drüber nach, auch was könnten Spielregeln für ein Kindness-Unternehmen sein? Da findet, das ist eine Fülle von Ideen, wo ich sage, und wenn da, wie gesagt, unsere 3 Millionen Kleinunternehmer da mal draufschauen und danach ein bisschen handeln, ist die Welt ein besserer Ort. Und deswegen, die nennen sich die, weil das die Abkürzung von Random Acts of Kindness ist RAK und die nennen sich die Raktivisten. Das
Ja,
wäre die
super, mega,
Idee.
ja. Fand ich auch ganz toll. Und ich muss sagen, ich selber lebe auch schon danach. Also ich bin letztens auch wieder mit meinem Mann durch die Innenstadt gegangen am Wochenende und dann war irgendwas und dann weiß ich, da bin ich irgendwo zur Seite gegangen und habe da jemandem geholfen oder also ich kann das nicht. Wenn ich sehe, irgendwo ist was. Ja, ich halte mich nicht für besonders fürsorglich oder jemand, der überbemuttert oder so, aber wenn ich irgendwo sehe, und das ist mir dann auch egal, ob es fremde Leute sind. Also ich bin immer jemand, der da hinspringt oder ja, so Kleinigkeiten. Wenn man sich auf dem Feld beim Spaziergang begegnet, ist mir schon ganz oft passiert, dass dann jemand vorbeikam und hatte zum Beispiel dieselbe Jackenfarbe wie ich. Und dann habe ich zum Beispiel nicht nur Hallo, Hallo gesagt, sondern so, schöne Jacke.
Ja, das mache ich
Und
auch
das
immer.
ist halt, die Leute fangen an zu lachen und ich meine, damit fängt es halt an. Es fängt an, einfach mal auch Fremden, ja, lächeln. Also es gibt so Sachen, so lächle einfach mal jeden Tag irgendjemand an, random. Er muss ja kein Nachbar sein oder so. Ne? Und das sind, ich finde auch, so die kleinen, wie du sagst, diese random Acts of Kindness finde ich super. Also das hat mir auch gut gefallen, ja.
Genau. Und was ich aber sehr spannend fand, und zwar, sie berichtet auch von einer Initiative in Irland, wo tatsächlich in 11, ich glaube 11 Schulen das Fach Empathie gelernt wird. Und ich
Das
war
habe ich
jetzt
mir auch aufgeschrieben. Ja, das fand ich
großartig,
auch
oder?
sehr, sehr
Fand ich
spannend.
sehr,
Ja.
sehr gut. Und vor allem mag ich dazu ergänzen, ich war vor 2, 3 Wochen beim Rocketeers Kids Festival der Zukunft. Und da haben wir einen kleinen Workshop mit den Kindern gemacht und die Ute, diesen einen Teil geleitet hat, die haben immer gefragt, was für Schulfächer wünscht ihr euch? Nee, die Jennifer hat es gefragt. Also liebe Grüße an alle Zukunftshandwerker, die da mit dabei waren. Und weißt du, und die Kinder haben geschrieben, sie wünschen sich Empathie und Mitgefühl als Schulfach. Die wünschen sich das. Und das fand ich jetzt nochmal so besonders, weil das ist immer genau dieser Punkt. Wo setzen wir denn an, wenn wir in die Kindness-Economy uns entwickeln wollen? Natürlich am möglichst frühen Punkt. Und wenn solche Themen in der Schule besprochen werden, geübt werden, morgens in der Klasse, alle stehen auf und schütteln sich die Hand, umarmen sich und sagen sich irgendein Kompliment, wäre eine faszinierende Vorstellung.
Ja. Also genau, ich habe auch, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz zu meinem Buch kommen. Ich habe auch da geschrieben, also diese Fähigkeit, Perspektivwechsel hinzukriegen, sich in andere, mein Gegenüber hineinzuversetzen. Das ist ja wirklich, das ist für mich absolut auch schulfachwürdig. Das geht auch in dieselbe Richtung. Und ja, die Welt würde ein besserer Ort sein, wenn jeder das mal ab und zu wirklich handhabt. Und alleine das Thema Mobbing würde sich mit Sicherheit dadurch auch wirklich extrem abbauen, ja.
Ja.
Ein
Und
anderes, das fand ich auch ein super Beispiel, ja.
ja, bitte, mach dein Beispiel.
Genau, das, was ich mir auch noch als gutes Beispiel oder als schöne Geschichte rausgeschrieben hatte, das hast du mit Sicherheit auch, ist dieser Lions Barber, der, also es gibt da einen Herrenfriseur, der, ich weiß gar nicht mehr, wo es jetzt war, das habe ich ehrlich gesagt vergessen, aber der hat gemerkt, dass wenn die Herren zu ihm kommen und sich bedienen lassen und so, dass dann wirklich auch die knallhärtesten Typen plötzlich anfangen zu reden. Und er hat im Laufe seiner Arbeit irgendwann gemerkt, wow, hier sind ganz knallharte Themen auf dem Tisch. Also das geht schon in Richtung Depression. Und dann wurde er hellhörig und hat dann festgestellt, Mensch, scheinbar macht es irgendwas mit den Männern, wenn die hier bei mir sitzen und ich denen die Haare schneide, den Bart rasiere, was auch immer, dass die endlich mal so sich, ich sag mal, öffnen. Und vielleicht auch wirklich vertrauliche Sachen mal ausplaudern. Und ich meine, das kennen wir ja alle, ne? Also beim Friseur, da wird immer erzählt, ach ja, ich fahre jetzt in Urlaub, dies, das, da geht es ja sofort relativ persönlich zu. Und ja, war dann so feinfühlig, dass er das wirklich, hat daraus eine Initiative gemacht und engagiert sich jetzt mit anderen Friseuren für das Thema Depression und ich glaube, bildet die dann auch wirklich aus und also das fand ich unglaublich
Ja.
toll, einfach mega.
Ja. Und genau das ist ja das, also vielleicht um das nochmal für die Hörerinnen und Hörer zu erläutern, so ist das Buch. Also es hüpft, sage ich jetzt mal, von einer Geschichte zur nächsten. Und du musst manchmal eben auch innehalten und nachdenken, boah, das ist jetzt aber eine heftige Geschichte, aber und umgekehrt. Was würde das für mich im Unternehmen bedeuten? Zum Beispiel, jetzt fällt mir spontan ein, es gibt ja die Ausbildung, die Monika, ich schreibe deinen Namen in die Shownotes. Die ist zum Beispiel ausgebildet für psychische Gesundheit im Unternehmen. Da gibt es eine Ersthelferausbildung. Und auch sowas ist ja total aufmerksam. Also es geht bei Kindness auch um Aufmerksamkeit, um dieses Zugewandtheit, sich überhaupt dann für den anderen und dessen Belange zu interessieren. Und das wäre dann für mich so ein Schritt als Unternehmerin, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt dann mitkriege, okay, es gibt für sowas sogar eine Ersthelferausbildung, ja, dann hole ich mir doch einen im Unternehmen, eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, lass es machen und bin da viel feinfühliger für meine Menschen. Also das sind immer so diese Sachen, da habe ich eine, ich liebe ja Assoziationsketten ohne Ende.
Absolut, ja.
Ein Punkt mag ich jetzt unbedingt noch loswerden, weil du ja auch schon von den Konzernen gesprochen hast und die ja sehr mies, was die so drauf haben und machen und wie sehr die eben profitorientiert sind und gar nicht hingucken. Da hat dieses wunderbare Bild vom Hintern des Affen. Kanntest du dieses Sprichwort aus dem 16. Jahrhundert? Ich
Nee.
kannte es gar nicht. So, also irre. Man braucht eigentlich nur dieses Bild vor Augen haben und die Welt erscheint in neuem Licht für mich. Wie geht das Sprichwort so sinngemäß? Also je höher der Affe klettert, je mehr, höher, schneller, weiter, desto mehr zeigt er denen, die unten stehen, von seinem hässlichen Hintern. Und
Ganz genau,
genau
ganz
das
genau.
passiert. Du siehst so viele schreckliche, hässliche Hintern und je weiter sie eben nach oben gehen, desto hässlicher werden sie.
Genau, ganz genau, ja, absolut. Das war auch was, das habe ich mir hier notiert unter dem Thema, was hat dich zum Lachen gebracht? Ja, da habe ich also wirklich gedacht, Mensch, das habe ich noch nie gehört, genau wie bei dir, ja. Und es ist auch wahr, also das habe ich genau so erlebt. Ja, dass ich irgendwann, es gibt ja auch immer so die leuchtenden Vorbilder, die eben nicht so sind. Ich hatte Gott sei Dank einen ganz, ganz tollen President damals in dem Unternehmen, den ich wirklich vergöttert habe. Das war so eine richtige Vaterfigur für uns alle. Aber ja, es war halt nicht jeder so, ne? Also in dem Moment, wo man gewisse Führungsrolle hatte, hat man dann wirklich gesehen, wie sich die Leute nach der Promotion auf einmal, nach der Beförderung, wie die sich plötzlich gewandelt haben. Und das ist halt auch so ein Indikator, wo man denkt, okay, ja, jetzt zeigst du wirklich dein wahres Gesicht, beziehungsweise deinen dreckigen Hintern.
Das wahre Gesicht kann man jetzt ja auch gar nicht mehr sagen. Es ist der
Der
Affenhintern, den
Affenhintern.
sie zeigen. Genau. Und sie bringt ja auch das Kapitel oder so ein kleines Teilkapitel an der Stelle in dem Zusammenhang, nämlich genau dieses, solange, und das ist ja immer noch so, solange immer aufs Bruttoinlandsprodukt geguckt wird, ist Wachstum nun mal in der westlichen Welt das oberste Ziel. Und wenn du nicht wächst, wirst du am Aktienmarkt bestraft, die Länder kriegen die Krise. Also das ist ja eigentlich das Schreckliche. Also da ist ja ein ganz andere, sind ja ganz andere Räder zu drehen. Ich hatte da, fällt mir gerade ein, das war eines der ersten Bücher, die ich im Podcast hier besprochen habe, vom Rutger Begemann, dieses Utopien für Realisten. Da hat er auch ein großes Kapitel drin gehabt. Das fand ich unglaublich spannend, wie hier ein Umdenken wichtig ist, damit wir eben in, und es muss nicht unbedingt der Glücksindex von Bhutan sein, der hat auch schon seine Kritiker inzwischen, aber zum Beispiel bringt sie dann hier eine Geschichte, wusste ich auch nicht. Es gibt Studien von 10 europäischen Ländern, die herausgefunden haben, dass mehr Zufriedenheit im Land oder in einer Stadt nicht durch ökonomisches Wachstum erzielt wird, sondern durch, wofür werden die Ausgaben, wofür wird das Staatsbudget verwendet im Sinne von öffentlichen Geschichten, also mehr Schulen, mehr öffentliche Plätze, wo sich die Leute treffen können, Gesundheitsangebote und. Das führt zu viel mehr Wohlbefinden als eben, wir haben 3,5% mehr BIP.
Absolut. Und das ist, wir sehen das ja gerade. Ich finde es hier bei uns, wo ich jetzt wohne in Worms, extrem auffällig. Also diese Geisterstadt, die da in der Innenstadt langsam nur noch steht. Und ja, und dann gibt es dann so Initiativen. Bei uns nennt sich das zum Beispiel Worms wird Wow. Das Problem ist nur, man merkt nichts davon, man sieht nichts davon, man denkt jeden Tag, nee, Worms wird bestimmt niemals Wow. Und das ist halt, da fehlt Kommunikation und das sind aber genau die Sachen, die eine Stadt und lebenswert machen und wo man, genau wie du sagst, also wo man auch irgendwie sagt, hey, ich bin gerne hier und ja, man ist dann irgendwann, mein Mann und mir geht's jetzt so, unser Sohn ist jetzt abgereist nach Kanada, Work and Travel, ob der je zurückkommt, steht in den Sternen, hat er uns gesagt. Und wir sind jetzt tatsächlich auch am Überlegen, ja, sollen wir dann auch überhaupt hier bleiben, weil uns hält ja nichts mehr hier, ne? Und das ist schade, weil, wie gesagt, es fängt an mit diesem Innenstadtsterben. Gut, jetzt sind wir mal gnädig, Corona hat auch das Seine dazu getan, will man ja gar nicht abstreiten. Aber im Endeffekt, wo es werden einfach immer mehr Parkplätze, man weiß gar nicht mehr, wenn man von außerhalb kommt und eben nicht mit dem Bus kommen kann, wo kann man parken? Und das sind so die Kleinigkeiten. Sie hat in ihrem Vortrag übrigens, also die Una Hoekstra-Thurn hat in dem Vortrag, wo ich war im letzten Oktober, ganz tolle Fotos auch eingeblendet von Städten, die das aber super machen. Also das fand ich sehr schön. Da gab es, erinnere ich mich, dieses Foto. Ich weiß allerdings nicht mehr, welche Stadt das war. Und da stand sowas wie, also Billboard-artig, Sandra, also irgendein Name, der wahrscheinlich tausendfach vorkommt in der Bevölkerung. Sandra, deine Kreativität ist genial. Und da kann jeder, der vorbeiläuft und der Sandra heißt, sich mal eine Runde freuen. Und sowas macht was mit einem. Ja, das sind wirklich so, wie du sagst, so random act of kindness. Ja. Ne, das macht was. Oder es gibt jetzt ganz viele Städte, unter anderem Seattle oder ich glaube Notting Hill und alles Mögliche. Die sind so age-friendly. Also wo man wirklich Rücksicht nimmt und sagt, ja, unsere Gesellschaft wird älter und älter, wir müssen mehr Parkbänke und kleine grüne, tiny grüne, winzige Oasen überall mal schaffen, wo Menschen sich einfach mal eine Runde hinsetzen können, wo sie miteinander ins Gespräch kommen. Und ja, also es ist halt ein wirklich riesiger Ansatz, ja, nicht nur die Wirtschaft, erstmal die Leute, People before Planet, before Profit. Und das fand ich so gut an dem Buch, dass man dann immer das Gefühl hat, ja, und es bleibt wirklich genug Profit übrig.
Ja,
Man muss dem Prozess vielleicht nur vertrauen, ne?
genau. Also das finde ich auch, es ist ein ganzes Kapitel, das die Kind City der Zukunft. Da sind großartige Initiativen auch drin, auch wieder. Und sowas, deswegen liebe ich solche Bücher. Davon habe ich, das liest du hier nicht. Nirgends. Also wie viele positive Beispiele es weltweit ja gibt, wo sich Gemeinden, Städte, auch Länder oder Unternehmen engagieren in dem Sinne. Und also davon habe ich schon gelesen, aber so durchdringen tut man sie dann noch nicht ganz, wo wir jetzt sitzen, gerade Olympische Spiele in Paris, wie sehr Paris hier versucht, eine lebenswerte Stadt zu werden und dass die 15-Minuten-Stadt ausgerufen hat. Und genau das, wo du am Anfang ja auch wieder gesagt hast, die versuchen jetzt, und Städteplaner haben das, zumindest einige, gemerkt, dass das wichtig ist, das Dorf in der Stadt zu schaffen. Das
Ja.
erhöht das Wohlbefinden. Also irgendwo zu sagen, 15 Minuten oder 20 Minuten Stadt bedeutet, du hast maximal 15 Minuten Fußweg, nicht Auto, um in den Park zu kommen, damit du in der Schule bist, damit du was einkaufen kannst, damit du einen Kaffee hast und, und. Und da finde ich das eigentlich witzig, dass man jetzt wieder sagt, hey, der eine, wir sind wieder bei Trend-Gegentrend-Dynamik, die Megacities, ne, wuchern ja nach draußen mit Millionen von Einwohnern. Und solche Megacities versuchen jetzt eben so kleine, kuschelige Einheiten zu schaffen, die dann wieder dem Dorf ähnlicher sind als der Stadt.
Ja, und ich denke, wir haben ja in Deutschland auch einige ganz berühmte Beispiele, wie zum Beispiel Köln, ne? Da gibt es die Viertel, also die Viertel, also da fühlt man sich ja auch, jeder so in
Ja.
seinem Viertel hat ja dann nochmal eine ganz besondere Verbundenheit. Oder ich glaube, das passiert dann einfach irgendwann auch so ein bisschen automatisch, weil man merkt, Mensch, hier im ganzen Umkreis gibt es keinen Bäcker, mache ich mal einen auf. Ne? Also das ist vielleicht auch einfach auf der Nachfrage geschuldet. Aber ja, also idealerweise ist es natürlich wirklich ein großes Thema der Städteplanung
Ja,
und auch des
ja.
Stadtmarketings, absolut,
Genau.
ja.
Und apropos Stadtmarketing, hier noch ein Shoutout an Jennifer. Jennifer Fritz. Es ist die Geschichte drin von, jetzt habe ich den schwedischen Namen von ihm vergessen, aber es gibt eine Stadt, die hat einen Chief Storyteller, der darüber nachdenkt, wie er die Bewohner der Stadt zu kindnessfreundlichen und umweltfreundlichen Initiativen bewegt. Das heißt, das wird mit Geschichten erzählt und nicht einfach, ihr müsst, bum, 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 und wenn nicht, gibt's Strafe, sondern über dieses Storytelling hier als offizielle Stelle einer Stadt, ich finde es ganz großartig,
Ja.
hier die Menschen mit einbeziehen. Schweden ist sowieso, also ich glaube, wenn ich in ein Land auswandere, ich bin jetzt schon ausgewandert nach Österreich, aber wenn ich noch mal woanders hin auswandere, ist es Schweden, weil die so viele tolle Sachen machen. Also insofern.
Ja,
Genau.
generell die Skandinavier, die sind, also da kann man sich einige Scheiben abschneiden. Die sind wesentlich cooler und ich finde, die sind auch so entscheidungsfreudig. Da,
Ja.
also die gucken nicht lange, sondern die sagen, hey, das ist nicht gut, das tut unserer Stadt nicht gut, das tut unserer Gesellschaft nicht gut. Und das ist ja auch, was in dem Buch auch rauskommt, dieser Zusammenhang zwischen, wenn es der Gesellschaft gut ist, dann sparen wir Gesundheitskosten. Hallo? Ne, das ist ja auch so eine Sache. Das muss man ja einfach mal auf dem Schirm haben. Und ich glaube, wenn man so an so Städte wie Kopenhagen oder so denkt, das ist einfach grandios, was die auf die Beine stellen. Da ist eine, ich glaube, eine Bürgermeisterin und dann wird da entschieden, umgesetzt, fertig, nächstes Thema. Ne? Also das ist halt wirklich sehr inspirierend. Ich wünschte mir, das wäre auch bei uns so, ja.
Ja. Wusstest du eigentlich, das ist jetzt ein kleines Geschichtchen aus meiner Steuerwelt, dass die Schweden haben ja die höchsten Steuern weltweit und die Schweden selber zahlen total gerne ihre Steuern. Wusstest du das?
Nee, wusste ich nicht, aber mein Mann und ich, wir zahlen auch gern Steuern. Wir sagen das ganz oft. Ja. weil mein Mann
Nee.
ist ja gebürtig aus der Türkei und da ist ja auch die Schule dann irgendwann die höhere nicht mehr umsonst. Und das sind so die Sachen, wo wir oft denken, Mensch, ist schon gut, so wie es ist.
Ja,
Ne?
und in Schweden, warum zahlen die Steuer, die so gerne, wirklich gerne Steuern? Weil die haben mehr, also da wird mehr auf kommunaler Ebene erhoben als auf staatlicher Ebene. Und auf kommunaler Ebene haben die Bürger ein Mitbestimmungsrecht, was mit den Steuern passiert. Das
Ja,
ist doch großartig.
mega.
Das ist doch super,
Mega.
oder?
Das ist ideal. Ja, so muss es sein. Wahnsinn. Toll.
Genau. Ach, was habe ich denn noch alles mitgebracht? Ich habe einen Gedanken, den ich auch noch mal super spannend fand. Also Patagonia ist ein großes Beispiel im Sinne positiv, ist klar. Das habe ich auch in vielen anderen Zusammenhängen auch schon gehört. Aber was da noch mal für mich so einen Aha-Effekt gegeben hat, dass die ja, also der kommt ja über sein Surfing-Thema, let my people go surfing, und hat deswegen flexible Arbeitszeiten eingeführt, damit die Leute halt dann, wenn die Welle da ist, auch zum Surfen gehen können. Was ich einen schönen Gedanken finde. Aber es wird ja auch so viel jetzt über 4 Tage Woche, flexible Arbeitszeiten wird ja auch sehr viel diskutiert. Ich fand den Gedanken nochmal, wenn du jetzt wirklich sagst, People, Planet, Profit in der Reihenfolge, sagst, wie organisiere ich dann meine Arbeitszeiten? Dann müsste es ja von der Logik her sein, dass du sagst, lieber Mitarbeiter, das nächste Jahr steht bevor, plane bitte als erstes all deine privaten Sachen, Urlaub, was du mit deinen Kindern machen willst, mit Freunden und, und. So, und mit Zeiten und was du so brauchst, auch während der Woche. So, und dann schauen wir mal, wie wir deine Arbeit da drumherum organisieren.
Ja, idealerweise ist das so, wobei natürlich gerade Thema Kinder und kleinere Kinder, da grätscht ja andauernd irgendwas rein, auch unvorhersehbar. Ne? Das ist dann auch, aber ich finde auch, ich musste jetzt gerade an den Lasse Reingans denken, der ja auch in dem Thema sehr aktiv ist. Schönen Gruß von dieser Stelle aus. Ja, 4 Tage Woche oder auch einfach wie man diese Aufgaben verteilt und sind es denn Aufgaben oder machen wir eher Ziele, dass man sagt, bis Ende des Monats muss einfach das und das erreicht sein, ihr seid ein Team, guckt, wie ihr das, ne? Und dass man sich auch gegenseitig dann einfach aushilft und so. Also ja, aber das fängt natürlich klar immer schon in den Unternehmen an. Aber ich finde, Kindness fängt ja noch viel eher an, also einfach wirklich bei mir selbst, ja. Ich glaube, da müssen wir wirklich, weil das hat sie auch so schön auf den Punkt gebracht. Da habe ich gedacht, ja, Nagel auf den Kopf getroffen. Wir sind ja eher, und gerade ich glaube, wir Deutschen mögen das sehr, sehr, so dieses Technologie, oh ja, und dann springen wir alle wie verrückt drauf. Und wir hoffen immer, Technologie, neue Technologien können unsere Probleme lösen und da nochmal was umprogrammiert und da die KI eingesetzt und ja, effizienter. Und es ist so viel einfacher, die Technologie zu, ne, zu tunen und nur zu ändern, wie unser eigenes Verhalten. Und das ist halt so ein Aufruf in dem Buch auch mal, finde ich, zu sagen, nee, jetzt fangen wir bei dir an. Ganz, ganz einfach. Geh mal 3 Schritte zurück, jetzt bleib erstmal bei dir, ne?
Ja,
Fand
und
ich auch wichtig.
ja, es ist es auch. Und nur noch mal so, das ist dann immer das Schöne jetzt bei diesem zum Beispiel über die Arbeitszeiten neu nachdenken. Man muss es jetzt nicht in dieser extremen Art machen, aber sie bringt dann ja auch so nette Beispiele. Meine zwei Liebsten an der Stelle sind einmal, es gibt ja den David Day, schrieb man so einfach David oder Duvid, weiß ich gar nicht, der Bettdeckentag. Also einfach, es gibt ein
Ja.
Kontingent an Stunden oder Tagen, wo ein Mitarbeiter ohne große Vorankündigung einfach sagen kann, mal, heute ist mir nicht nach Arbeiten, ich bleibe zu Hause im Bett. Nicht, dass man das jetzt jede Woche einen Tag lang macht, dann wird es irgendwie kontraproduktiv, aber dieses Angebot einfach. Und ich bin ja Hundeliebhaberin, mein Lieblingsding sind die, warte mal, wie nennt sie es?
Ja, so Office-Hunde, ne? So
Ja, nein,
Office-Hunde.
nein, nein, nicht Office-Hunde, sondern Paternity-Urlaub. 2 Wochen Paternity. Das heißt, wenn du einen Hund aus dem Tierheim adoptierst, kannst du 2 Wochen Urlaub nehmen, um diesen Hund in deine Familie zu integrieren. Ich finde das
Ah
so
ja.
goldig.
Ja, und jeder Hundebesitzer weiß, glaube ich, das ist, braucht man auch. Die nehmen nicht
Ja.
einfach nur regulären Urlaub, weil so eine Welpe mal stubenrein ist, so einigermaßen. Ja, braucht es doch
Genau.
einige Freie Tage,
Ja.
genau.
Ja, genau. Aber weil du das nochmal angesprochen hast mit, ja, wir müssen bei uns anfangen und eben nicht immer die Technik wird es schon richten. Ich finde, und da ist wieder dieser Punkt, genau was ich am Anfang gesagt habe, es kommen immer so Nebensätze und erst wenn man recherchiert, merkt man eigentlich, oh wow, da steckt ja was dahinter. Und zwar kommt einmal der Begriff relativ am Anfang von die blaue Revolution. Habe ich noch nie gehört. Denke ich mal, gucke ich mal, was das ist. Und was ist das? Wusste ich nicht. Also blaue Revolution im Sinne von auch blaue Ökologie im Unterschied zur grünen Ökologie ist der Begriff gemeint, dass wir im Prinzip ökologische Gedanken mit Technik verbinden und sagen, wie hilft uns die Technologie dabei, bessere, ökologischere Lösungen zu finden? Und da geht es um Fülle statt Knappheit, finde ich super guten Gedanken, weil die blaue Ökologie, ich habe es mir hier aufgeschrieben, versteht die Natur nicht als begrenzte Ressource, sondern wenn wir es als System intelligent nutzen, dann können wir es erweitert nutzen, halt nicht ausbeuten. Und eben hier den Gedanken von Integration der Technik, damit man eben diese natürlichen Prozesse befördert. Also super spannender Gedanke, den ich so noch nie gehört habe vorher. Und das sind dann genau diese Punkte, die in dem Buch, man muss wirklich dieses Link-Hopping und Begriffshopping auch betreiben, dass man dann auf solche tollen neuen Ideen stößt.
Ja, und wie du sagst, ne, also es ist nicht eine Ressource und Knappheit. Und das ist ja eigentlich das, was wir in unserer Denke immer, das ist so immanent. Eine Ressource ist irgendwann knapp. Wenn du Pech hast, irgendwann alle, so. Aber dieses Kreislaufdenken ist ja das, immer wieder anspricht und ja, das fand ich auch irgendwie gut zu sehen. Ja, es geht dann doch weiter, ne? Und dass das halt wirklich so ein ständiger Lernprozess ist und dann auch vielleicht nicht nur im Kreis, sondern vielleicht auch mal so wie so ein Netz irgendwann auch funktioniert, ja. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, wenn wir noch Zeit haben. Die fand ich sehr schön, auch menschlich gesehen. Da ging es nochmal um das Thema Gemeinschaft und da kam mir auch der Gedanke, ja, wie kann man innerhalb einer Gemeinschaft, weil mit People muss man ja anfangen, People, dann Planet, dann Profit, wie kann man das pflegen? Und ich bin ja so ein, ich bin, muss ich leider zugeben, ich bin ein sehr großer Eigenbrötler. Brauche ganz viel Zeit für mich. Ich bin hochkreativ, wenn ich ganz alleine bin und ich kann Gemeinschaft mit anderen, da habe ich eine Grenze und irgendwann muss ich dann zurück in meine Höhle. So, sonst sind meine Batterien sofort leer. Aber Gemeinschaft ist ja wichtig. Und da kam dieser Satz, man muss sich ja nicht mögen in der Gemeinschaft. Das fand ich sehr befreiend, weil auf die Idee bin ich ja noch nie gekommen. Also.
Das ist ein schöner Gedanke. Wobei, also auch das war für mich ein neuer Begriff, aber ich finde ihn, das ist wirklich gut zum Durchdenken, dieses Sozialbinom als Konzept für Gemeinschaften, weil es geht eben nicht darum, immer alles gemeinsam, sondern du brauchst die Balance eben zwischen, du hast paar lose Verbindungen, da quatschst du einfach mal im Geschäft an der Quasselkasse, du hast deine Familie und deine Freunde mit intensiven Begegnungen und du brauchst auch deine Zeit alleine. Und nur wenn das in der Balance ist, die vergleichen das ja dann mit dem Körper, mit dem Makro-Darm-Flora-Getöse.
Mikro,
Also
ja.
nur wenn, da muss ja auch immer alles da sein. Und in Balance. Und das finde ich einen schönen Gedanken, dass man eben nicht immer sagt, es geht nicht darum, Friede, Freude, Eierkuchen und alle haben sich lieb und fallen sich in die Arme, sondern genau an all diesen Stellen immer nachzudenken und wo gelingt es mir hier, kind zu sein, in diesem Sinne bei meinem Unternehmen, mit meinen Mitarbeitern, mit meiner Familie, mit meinen Freunden und eben auch mit Alltagsbegegnungen, die einem dann ja selber auch das Leben schöner machen, wenn man freundlich den Menschen begegnet.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr zukunftsweisend, finde ich. Ich habe von einem Freund in Australien auch etwas gelernt vor ein paar Jahren. Das kannte ich hier nicht. Jetzt weiß ich leider diesen kompletten Fachbegriff nicht, aber da gibt es so etwas, das nennt sich, ich sage jetzt mal, Kindness Bank oder Love Bank oder irgendwas mit Bank war es auf alle Fälle. Ich werde das nochmal recherchieren und dann kannst du es in die Shownotes schreiben. Und zwar kann man sich da auch einfach anmelden, einloggen und sagen, hey, ich bin so und so alt, ich wohne da und da, ich habe, was weiß ich, ein Auto zur Verfügung oder ich bin gut in Computersachen, ich bin ganz toll in Reparieren von Elektrosachen, ich kann Handarbeiten, ich kann, also man kann da wirklich alles eintragen und dann, wenn irgendwo ein Bedürfnis aufploppt in der Umgebung, kann man auch gucken, zum Beispiel, wenn jetzt eine ältere Person sagt so, oh Gott, was Online-Banking, keine Ahnung, dann kann man halt da jemanden ansprechen über die Plattform und der würde dann kommen und einem helfen. Und dann gibt es auch wirklich so wie Währung und das wird dann, also die Währung wird dann ausgetauscht. Dann hat derjenige so und so viele Punkte bezahlt und der andere, ne, das ist alles so virtuell. Aber ich finde, das war auch, darum heißt es auch Bank, weil da geht es wirklich dann auch um einen Austausch. Und dann kann die andere Person wieder zum Beispiel Nachhilfe für ihr Kind damit. Also ich fand es grandios und ich habe gedacht, Mensch, sowas muss es hier auch viel, viel mehr geben. Ja,
Also
dass
klassisch
man nicht
einfach eine,
immer alles monetär versucht zu regeln.
ja. Genau, so eine organisierte Nachbarschaftshilfe, die eben auf Geben und Nehmen basiert. Sehr schöne Geschichte. Ich habe noch einen abschließenden Punkt, den ich unbedingt noch loswerden will, weil er mich selber so angesprochen hat. Irgendwo in einem Kapitel schreibt sie, manchmal wird sie eben gefragt, bist du Optimist oder Pessimist? Und ihre La Antwort lautet, und auch das wird meine jetzt sein, ich bin Possibilistin.
Ja.
Ich
Ja.
nenne mich eh Chancenfinderin, also es passt ja perfekt. Also genau dieses, wir können uns Alternativen vorstellen, dass es eine andere Art gibt, die Dinge umzusetzen. Und das Buch habe ich auch gelesen, kann ich sehr empfehlen. Das stammt von Rob Hopkins, das What If. Super tolles Buch und genau darum, dieses immer zu überlegen, nicht was ist, sondern was wäre, wenn. Und dann sich einfach die Geschichte neu erzählen und zum Leben erwecken. Das finde ich nochmal einen schönen Punkt, den ich
Ja.
hier abschließend
Ja,
loswerden will.
ganz toll. Ja, habe ich auch wirklich gut gefunden. Den ich habe, also ich halte mich tatsächlich ein bisschen mehr als für einen Optimist. Ich bin immer, aber ich bin fast krankhaft optimistisch. Bei mir ist immer das Glas halb voll und het
Kenne
neumer
ich.
jod lange, sagt man ja so schön, ne?
Ja.
Aber nee, aber Possibilismus ist doch, finde ich, mal eine gesunde Einstellung für jedermann. Ja.
Ja, genau.
Ja.
Super. In dem Sinne, Andrea, das war ein tolles Buch und eine tolle Besprechung. Also für alle, zum Abschluss, ich fand, es ist wie ein leckerer Mandelkrokantsplitter. Man hat immer so ganz, kann immer so ganz viel reinknacken und jedes ist süß und lecker und so ganz viele Beispiele aus den Welten und wo man dann einfach für sich überlegen kann, hey, wo kann ich jetzt mal Kindness Economy leben und umsetzen. Insofern. Hast
Ja.
du noch einen Punkt, den du loswerden willst?
Krokantsplitter, aber dann natürlich von der Kind-Marke, ne? Da ist ja auch, wird eine,
Ja,
glaube
genau.
ich, auch
Da
geführt.
gibt es die extra Schokolade.
Wie heißt sie noch? Tony's Chocolonely. Ja.
Ja, genau.
Ja.
Und mein süßestes Beispiel war, es gibt eine Pulloverfirma, Sheep Inch, und da kann man ein Membership.
Ja, sie sagt ja, sie liebt Wortkreation. Das ist so ein, glaube ich, so ein kleines Steckenpferd von ihr.
Finde
Das
ich
fand ich
auch.
auch echt toll.
Finde ich auch.
Ja,
Vielen
wir
Dank.
können, also man kann wirklich noch stundenlang weiterreden. Ich habe mir auch noch ganz viele Sachen notiert, die ich unglaublich, also wo ich dachte, das gibt's doch nicht echt. Und aber ja, das ist selber lesen am besten.
Genau. Insofern, wir wollen ja auch Lust und Freude machen, selber das Buch sich zu besorgen. In dem Sinne sage ich danke, Andrea, und bis zum nächsten Buch.
Bis bald.
Tschüss,
Ja,
dann. Ciao.
danke auch.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.